Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, ich bin heute zu Besuch bei der Fotografin Helga Paris, deren Bilder nicht nur Zeitgeschichte erfahrbar machen, wie den Alltag in der DDR, sie zeigen auch Menschen, die sonst viel zu oft übersehen werden. Frau Paris, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gern.
Wir haben uns hier in Ihrer Wohnung in der Windstraße in Berlin-Prenzlauer Berg verabredet, in der Sie seit 53 Jahren wohnen. Hier haben Sie auch begonnen, als Fotografin zu arbeiten, mit Aufnahmen von Ihren Nachbarn. Der Stadtteil, der hat sich ja sehr verändert, muss man vielleicht auch Leuten erklären, die nicht in Berlin wohnen, vom Arbeiterquartier zum gentrifizierten Viertel für Besserverdiener. Wenn Sie hier vor die Tür treten, gibt es da noch Motive, die Sie reizen?
Nein, also ich habe kein Bedürfnis mehr. Ich fühle nicht mehr die Erregung, die man braucht, um ein Foto zu machen, was nicht privat jetzt von einer bestimmten Freude etwas Vertrautes zu fotografieren.
Woran liegt das, glauben Sie?
Weil ich satt bin.
Sie waren ja die erste Künstlerfamilie, die hierher gezogen ist, in die Windstraße.
Naja, mit meinem geschiedenen Mann, dem Maler Ronald Paris.
Wie sind Sie hier aufgenommen worden?
Ach, als wir dann von dem Müllfahrer, der über uns wohnte, der hat uns gezeigt, wie man sich in Kneipen benimmt. Und dann ging das gut.
Das war Herr Köstner, glaube ich.
Herr Köstner, ja. Die Familie ist auch in der Ausstellung, wird extra gezeigt auch.
275 Ihrer Werke sind gerade in einer Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen. Sehr beeindruckt haben mich unter anderem die Porträts von Näherinnen eines Textilbetriebs, der zu DDR-Zeiten wohl ganz hier in der Nähe war.
Ja.
Und die Frauen strahlen für mich in ihren Kittelschürzen ja sowas wie Erhabenheit und auch Sinnlichkeit aus, was man jetzt ja vielleicht erstmal mit dieser Arbeitskleidung nicht assoziieren würde. Wie sind diese Aufnahmen entstanden?
Das war nicht ganz einfache Geschichte. Immer wenn ich in der Kaufhalle war, die war hier schräg gegenüber, da waren immer ganz viele Frauen auch, die nach der Arbeit dann Schichtsystem und dann noch einkaufen mussten und sehr erschöpft wirkten oft und überanstrengt. Und wenn sie dann fertig waren mit diesem vielen Suchen, was man da alles brauchte und in den Korb packten, dann standen sie an der Kasse, wo meistens lange Schlangen waren. Und dann kamen sie so irgendwie zur Ruhe. Dann wurde ihr Gesicht entspannt und ich konnte sehen, so ich nenne das gerne das versteckte Gesicht, was in ihnen eigentlich wohnt.
Wenn die Leute so ganz bei sich sind.
Wenn sie ganz bei sich sind, wenn sie an nichts mehr gehetzt werden, an nichts mehr denken müssen, sondern nur den Moment warten. Und da habe ich gedacht, also den Moment, die lange Zeit, da habe ich gedacht, so würde ich die gerne mal fotografieren. Und dann fiel mir ein, dass die ja möglicherweise viele von denen hier in diesem Bekleidungswerk in der Greifswalder Straße wohnen. Das ist ja hier gleich in der Nähe. Und wenn ich da hingehe, treffe ich vielleicht diese Frauen. Und dann habe ich die gefragt, ob ich ein Foto von ihnen machen kann und habe sie ein bisschen beiseite genommen, damit nicht die Kollegen Quatsch machen und dann kommen sie nicht zur Ruhe. Und dann ging das so wunderbar, dass ich habe nur gesagt, ich brauche nichts zu machen, ich muss nicht lächeln für mich, so nur so ruhig in die Kamera gucken.
Das finde ich ja sowieso das Interessante bei Ihren Fotos. Normalerweise, wenn man sich das vorstellt, ein Foto wird gemacht, da sind die Leute ja erstmal versucht zu lächeln. Bei Ihren Fotos lächeln die Leute meistens nicht, sondern sind eben so ganz bei sich. Da gibt es keine artifizielle Barriere irgendwie. Aber diesen Moment abzupassen, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ach, wissen Sie, das ist nicht immer so gewesen, dass die Leute lächelten. Vor 80 Jahren, da haben die überhaupt noch nicht gelächelt. Die stellten sich ganz gerade der Kamera so ein Gegenüber, so ein, es hatte mit Stolz etwas zu tun, mit Selbstbewusstsein, wenn sie beim Fotografen damals in die Kamera schauten. Die haben nie gegrinst oder gelächelt, weil das so ein wichtiger Vorgang war.
Aber trotzdem dieser Moment des Bei-sich-Seins, wenn Sie das erzählen, Sie sind da in einem Betrieb gewesen, da ist viel drumherum, auch wenn die Frauen vielleicht an der Seite standen und Sie eine ruhige Ecke gesucht haben, diesen Moment zu erwischen, wie haben Sie das gemacht?
Ja, das ist wohl eine Empathie. Also ich kann mich doch sehr in Sie hineinversetzen und komme Ihnen sehr nahe, wenn ich sage, ganz ruhig, es muss ein paar Auslöser. Und ich denke, das ist auch schon wichtig, dass ich nicht etwas von Ihnen verlange, sondern Sie sollen nur zu sich kommen. Das kann man schlecht befehlen, aber so in der Art habe ich Ihnen das beigebracht. Es fällt mir jetzt nicht ein, was ich da genau gesagt hatte meistens.
Wie haben die Frauen dann auf die fertigen Porträts reagiert?
Ach, sie waren so nicht immer so, sie haben sich nicht immer erkannt, weil im Spiegel sieht man sich vielleicht, ich weiß nicht, wie man sich da ansieht, mitunter kritisch, aber nicht so genau, nicht so genau. Und man sieht sich vielleicht auch nicht so ernst an, so prüfend, so wie die Frauen sich eben mir gegenüber gezeigt haben. Und dann noch das Schwarz-Weiß. Das ist ja der größte Unterschied. Weil viele haben ja da schon Farbe fotografiert und sehen im Spiegel Farbe. Und ein Schwarz-Weiß-Foto gab es bestimmt in ihrem Leben bis dahin nicht so oft.
Warum haben Sie denn eigentlich nur in Schwarz-Weiß fotografiert?
Weil das Schwarz-Weiß an sich schon etwas Künstliches ist, etwas Künstlerisches in diesem Fall sogar. Das ist ja schon eine Abstraktion von den Farben. Und nur die Proportion und die Komposition ist wichtig. Und die prägen sich auch sehr viel mehr ein als Farbfotos, die das die Gegenwart, also das Realistische, abbilden mit den Farben.
In der Ausstellung begegnet man ja nicht nur Ihrer Arbeit und den Porträts von anderen Menschen, sondern man sieht auch Selbstporträts, die Sie aufgenommen haben, die auch hier in der Wohnung entstanden sind. Was war da der Anlass für diese Selbstporträts?
Man erkennt immer sehr schnell, wie es mir geht an meinem Gesicht. Vielleicht, weil ich so schmal bin oder ich weiß nicht, woran das liegt. Ich fand das jedenfalls, dass wenn es mir nicht gut ging, das habe ich ganz stark an mir erkannt. Und dann hat mal die Frau mit dem Ehepaar, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt, na, fotografier das doch mal. Und dann habe ich angefangen, dann mit der Kamera in den Spiegel rein, auf dem Stativ und habe Selbstporträts von mir gemacht.
Ja, und da sind tatsächlich Unterschiede erkennbar. Ja, auf manchen Bildern sehen Sie traurig aus, geschafft, auf anderen ganz entspannt. War das für die Öffentlichkeit eigentlich? Oder
nein, das war ganz nur für mich. Das habe ich nicht mal meinen Kindern gezeigt, meinen Freunden nicht. Weil das war so intim und persönlich. Das habe ich dann erst nach ein paar Jahren gezeigt und dann mal in der Ausstellung dann später. Jetzt bin ich nicht mehr die Frau. Als ich dann nicht mehr diese Frau war, sondern freier, da konnte ich das dann besser ertragen, dass es auch andere Leute sehen.
Hier in Ihrer Wohnung haben Sie sich das Fotografieren auch beigebracht. Was hat Ihnen damals den Impuls dazu gegeben?
Ich hatte Mode studiert. Und dann, nachdem dann meine Kinder so im Kindergartenalter waren, habe ich überlegt, was ich jetzt gerne beruflich weitermachen würde. Da lag hier mal ein Foto von meinen Kindern. Ich habe Fotos natürlich von meinen Kindern gemacht, lag hier so ein Foto von den Kindern und da sagte der Dokumentarfilmer Peter Vogt, der war bei uns zu Besuch hier, und da hat er gesagt, das Bild ist gut, mach mal Fotografie. Da habe ich gedacht, na ja, mache ich Fotografie. Also nicht, ich werde jetzt Fotografin, sondern mache ich. So.
Aber wie haben Sie sich dann das Wissen angeeignet? Wie hat das funktioniert? Sie sind ja Autodidaktin.
Das hat meine Freundin gezeigt, das Technische, die in Weißensee an der Kunsthochschule studiert hat, auch Mode, und die hat einen Kurs in Fotografie. Und da hat die mir das beigebracht, wie man einen Film entwickelt. Erstmal und so weiter. Und dann, ja, dann habe ich das angefangen und habe auch gleich den Film selber dann entwickelt.
Aber wie ist dann diese Faszination entstanden für die Fotografie? Weil um solche Bilder zu machen, wie Sie sie dann gemacht haben, braucht es doch dann auch eine gewisse Leidenschaft dazu.
Ja, das setzte dann natürlich ein, wenn ich dann entdeckt hatte, dass ich das, was ich empfinde, auch ausdrücken kann.
Sie haben gesagt, Sie haben Mode studiert. Gab es da eigentlich auch mal die Überlegung oder hat Sie Modefotografie nie interessiert?
Nein, gar nicht. Gar nicht.
Woran liegt das, glauben Sie?
Weil ich nicht etwas fotografiere, was ich vorher inszeniert habe. Also zurechtgestellt. Mal, wenn es ein Auftrag war später, habe ich Stillleben fotografiert für Schallplattenhüllen oder irgend sowas. Aber in meiner Leidenschaft, das, was ich sehr gerne mache, spielt ja das überhaupt keine Rolle. Nicht? Und die Modefotografen, die haben das ja auch im Auftrag gemacht. Und ich habe ja nicht meine Fotografie im Auftrag gemacht. Mein Geld habe ich dann verdient, indem ich Reproduktionen machte von Bildern und von Grafiken und habe dann auch Bildhauerarbeiten fotografiert und Porträts der Bildhauer und Porträts von Schriftstellern. Das sind alles Auftragssachen gewesen, die ich bezahlt bekommen habe. Und das, was mich persönlich, was mich so umtreibt, was ich unbedingt fotografieren möchte, das ist alles frei entstanden.
Was ist es denn eigentlich, was für Sie dann das perfekte Bild ausmacht, das, was Sie da reizt?
Dass eine Stimmung rüberkommt in einer schönen Proportion, in einer mir angenehmen Proportion. Und eine bestimmte Stimmung, zum Beispiel in den Kneipen, die habe ich fotografiert einmal und habe die dann dem Magazin, das war so ein sehr beliebtes kleines Magazin, was einmal im Monat veröffentlicht wurde, wo immer so Bildserien drin waren. Erst die Müllfahrer, weil ich mit, der über mir wohnte, der Müllfahrer mit seiner Familie und den 4 Kindern, weil da gab es eine wunderbare Geschichte. Die Kinder gingen hier in die Schule und da hat zu der 12-Jährigen mal in der Klasse der Lehrer gesagt, wenn ihr hier nicht richtig aufpasst, dann landet ihr mal bei der Müllabfuhr. Mhm. Und da ist die aufgesprungen und hat geschrien, was bilden Sie sich ein, wie Sie aussehen würden, wenn es die Müllabfuhr nicht gäbe und so. Und das hat mich dann sehr gereizt, die Geschichte zu erzählen und dazu die Müllfahrer zu fotografieren. Und da bin ich mitgefahren und dann ist es da veröffentlicht worden. Und dann haben mich auch Kneipen sehr interessiert. Und zwar nicht des Alkohols wegen, sondern die Geselligkeit, die am Tage auch in den Kneipen herrschte. Die waren immer voll, weil es gab Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, Tagesschicht. Die waren immer gefüllt und da habe ich mich konzentriert dann auf die Geselligkeit, die da entsteht. Und das ist dann auch nochmal im Magazin veröffentlicht worden, die Kneipen.
Wie schwierig war es denn eigentlich in der DDR tatsächlich immer das zu zeigen, was Ihnen am Herzen lag?
Also ich habe alles zeigen können, was ich wollte, weil ich habe ja nicht für irgendwelche Zeitschriften oder Illustrierten gearbeitet. Da weiß ich nicht, wie da die strengen Vorschriften waren. Ich ahne es nur, aber es hat mich nie so jetzt interessiert, weil meine Art der Fotografie war ja nicht für die Öffentlichkeit gedacht, zum Veröffentlichen. Und darum habe ich da keine Probleme gehabt. Nur einmal in Halle ist eine Ausstellung verboten worden, weil da ein Foto drauf war, das für die Parteileitung der Stadt und für die Stadt überhaupt eine peinliche Situation war.
Das war die Ausstellung Häuser und Gesichter,
ja, die
Anfang
in Halle,
der 80er oder Mitte der 80er, ja, entstanden ist, als ihre, ja, Tochter dort studiert hat.
Ja.
Und was war das für ein Bild, was da nicht genehm
das
war?
Das war ein Bild, ein wunderbares Bürgerhaus stand im Schnee und das Dach war abgedeckt und voller Schnee oben. Und der Hintergrund für dieses Verbot war, dass die in Halle, die wollten die Innenstadt abreißen und dafür eine neu bauen, das ganze Innenstadt. Aber viele Häuser waren denkmalgeschützt und da konnte man nicht einfach die abreißen, sondern die mussten so am Zusammenbrechen sein. Und da sind die dann so vorgegangen, dass die da Männer reingeschickt haben, die Dachziegel runterholten und dass dann durch Regen und Schnee und so weiter das Dach ruiniert wurde.
Und da wollte man nicht, dass das in der Ausstellung dokumentiert ist?
Ja.
Aber wie war das dann für Sie, dass da eine Ausstellung von Ihnen verboten wird?
War ärgerlich, weil die hing schon und da musste ich abbauen und dann...
Aber das hat Sie jetzt emotional gar nicht irgendwie angefasst, weil ich meine, das ist ja ein Projekt und Sie...
Nee, aber ich habe das dann... sozusagen nicht eingesehen, aber ich habe verstanden, warum das verboten wurde. Und dann habe ich, naja, dann ist das eben so. Dann haben wir gelacht und haben gesagt, naja.
Viele Ihrer Bilder, das haben Sie ja bereits auch berichtet, sind in Ihrem persönlichen Umfeld entstanden. Auch der Freundeskreis Ihrer Kinder spielte eine Rolle. Wie war das, als hier in der Wohnung Anfang der 80er Jahre plötzlich Punks auf dem Sofa oder auf den Stühlen saßen?
Naja, da war ich dann, als die dann hierher kamen zu mir, da habe ich schon ein bisschen den ersten Kontakt gehabt zu ihnen. Die sind mir zum ersten Mal begegnet, da war in der Elisabethkirche ein Kinderfest. Da habe ich zum ersten Mal diese sehr gefährlich anmutenden Leder und mit Stickern besteckten Uniformarten gesehen und die Haare und das alles. Und ich habe mich so erschrocken und ich hatte richtig Angst vor denen, weil die so gewalttätig aussahen.
Martialisch.
Ja, und... Dann war das ganz schnell, dass natürlich meine Kinder, auch meine Tochter und mein Sohn mit roten und grünen Haaren nach Hause kamen. Dann tauchten die als Freunde auf, die anderen Punker. Und da habe ich dann erst gemerkt, was das für so Seelchen sind, die wirklich keiner Fliege was zuleide tun können, mit so eher... mitunter auch gar nicht so selbstbewusst waren. Natürlich, wenn sie so in der Menge waren und so auftraten, dann war alles natürlich heftig. Dann habe ich sie fotografiert, weil mir das so gut gefiel, diese Verkleidung und dazu diese Gesichter. Und dann habe ich ein paar Jahre später erst auf dem einen Foto entdeckt, dass hier in der Wohnung der Almö, der mit so weißen Haaren, so Riesenmähne, stand er hier an der Ausgangstür und hat eine Zigarette geraucht und hielt die Hand unter der Zigarette, damit die Asche nicht auf die Erde fällt. Und das hat mich doch sehr gerührt. Aber so ungefähr, das ist ein schönes Bild dafür, wie die eigentlich tickten.
Das gilt ja im Prinzip eigentlich auch so ein bisschen für Ihre Bilder, oder? Die wirken auch erst einmal schroff. Und bei genauer Betrachtung offenbart sich dann der Mensch auch durchaus von seiner weichen Seite.
Ja, genau wie in dem Jahr. Mhm.
Mussten Sie eigentlich Menschen mögen, um sie zu fotografieren?
Also, ich musste nicht, aber ich habe es getan. Ich habe wirklich nur einmal Leute fotografiert, die ich nicht mochte. Und das war hier in der Prenzlauer, so ein Fleischer-Ehepaar. Ist nicht das geworden, was es geworden wäre, wenn ich nichts gegen sie gehabt hätte. Aber da sie mir nicht sympathisch waren, ist das Foto dann auch nicht mit dieser Einfühlsamkeit.
Mit dieser Nähe.
Ja, mit dieser Nähe geworden, ja.
Was ich interessant finde, die Wendezeit und der Mauerfall, die kommen in Ihren Bildern eigentlich nicht vor. Hat Sie das nicht gereizt, damals zur Kamera zu greifen?
Nö.
Warum?
Damit muss ich selber erstmal klarkommen. War ja doch so eine Veränderung. Ich kann ja nur was fotografieren in der richtigen Einordnung, was ich verstehe.
Was waren da die Punkte, die Sie da überfordert haben oder mit denen Sie klar kommen mussten erstmal?
Wie lange ist das jetzt her?
30 Jahre.
Kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Für mich war das nicht so ein Umschwung, weil ich war vorher schon in Kanada bei meiner Schwester. Ab 87 durften so ungefähr in dieser Zeit Verwandte nach West-Berlin zu ihren Verwandten oder auch weitere Reisen. Und da war ich 87 schon mal in Kanada bei meiner Schwester, musste über New York fliegen und da bin ich das erste Mal gleich 14 Tage in New York geblieben. Da konnte ich in einer leeren Wohnung wohnen und war völlig irritiert, weil ich hatte furchtbare Angst und dachte, dass da man nicht auf der Straße normal gehen kann und so. Also war durch diese ganze Propaganda natürlich völlig verängstigt und habe da erlebt, wie wunderbar und freundlich alles ist und so weiter. Und dann war ich 14 Tage noch in Montreal bei meiner Schwester und dann bin ich wieder über New York zurück und bin noch mal da geblieben, weil das mir so gefallen hat. Und dadurch war mir das mit der Wende nicht ganz so plötzlich und so ungewohnt, weil ich das schon
Die Welt schon gesehen hatte.
Und darum kann ich mich jetzt auch nicht, bloß natürlich, wenn es so in der Nähe alles sich so verändert, dann muss man sich erstmal wieder ordnen.
Sie wurden 1938 in Pommern geboren und sind mit Ihrer Mutter am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Zossen geflohen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Flucht?
Mit Angst verbunden. Wir waren eingestiegen in so einen wie heißen die Waggons, so flache Waggons.
Da, wo mit so einer Sand transportiert wird und Schutt und sowas.
Mit so einem Rand rum, da haben wir gesessen und dann sind vorne und hinten Bomben explodiert und der Zug vor uns wurde bombardiert und brannte aus und hinter uns die Züge standen auf den Gleisen und dann sind wir da raus aus diesen Güterzügen und unter die Züge gekrochen und meine Mutter hat sich über uns beide Mädchen gelegt und die Arme breit gemacht, dass uns nichts passiert. Und das war alles natürlich sehr beängstigend, der Krach und das Geblitze.
Ihr Vater, der ist in Kriegsgefangenschaft gestorben.
Ja.
In einem Interview schildern Sie, dass Sie das eigentlich immer noch beschäftigt, auch deshalb, weil Ihr Vater erst kurz vor Ende des Krieges zum Dienst an der Waffe sich selbst gemeldet hat und eigentlich dafür schon zu alt gewesen ist. Wie war das damals?
Ja, wir haben das dann erfahren, als mein Bruder aus dem Krieg zurückkam. Er war an der Ostfront, kam er über die Stadt, wo wir herkamen, Golno, und ist da auch in die Druckerei, wo mein Vater war Maschinensetzer, wo der gearbeitet hat. Und da haben ihm die Leute, die da noch wohnten, beziehungsweise die Arbeiter, die da wieder arbeiteten, erzählt, dass mein Vater die polnischen Kriegsgefangenen, die da arbeiten mussten, gut behandelt hat. Und das ist irgendwie aufgefallen und dann sollte er verhaftet werden. Und irgendjemand hat ihm geraten, er soll sich zum Militär melden. Und dann kann er verschwinden und wird nicht mehr dafür zur Rechenschaft gezogen. Und so hat er das gemacht. Danach habe ich dann erst verstanden, dass er freiwillig, er war Kommunist, er wäre nie freiwillig sonst in den Krieg nochmal gezogen.
Das war Ende 44, glaube ich, ne?
Ja, ja, vor Weihnachten 44.
Sie waren dann in Zossen zusammen mit Ihrer Mutter, ja, mit Ihrer Schwester. Wie sind Sie dort aufgenommen worden?
Ach, wir hatten solches Glück. Wirklich, wenn ich so von anderen Flüchtlingen höre, die als Fremde in irgendeinen Ort kamen und auf großes Misstrauen stießen und so weiter. Wir kamen, eine alte Arbeiterfamilie. Wir hatten so viele Verwandte da und das war eine sehr schöne Kindheit dort.
Was hat die Kindheit in der Kleinstadt ausgemacht für Sie?
Nähe.
Inwieweit hat sie das für das spätere Leben dann geprägt, diese Nähe? Also Nähe bedeutet ja auch immer gesehen zu werden, vielleicht auch ein Selbstbewusstsein ausprägen zu können. Haben Sie das so erlebt?
Ich weiß nicht, ist vielleicht woanders auch, in Berlin vielleicht auch, aber das fand ich immer so angenehm, dass ich so einen Heimatort habe, der übersichtlich ist und wo ich eigentlich, also Gollnow, da war ich noch zu klein. Mit 6 Jahren ist da vielleicht noch nicht solche Nähe möglich, aber in Zossen war ich, es war immer meine Heimat.
Aber es muss ja da auch noch etwas anderes gegeben haben, weil später in Ihren Bildern, da verarbeiten Sie ja teilweise Kindheitsängste. Und da gibt es diese Angst vor bedrohlichen Männern hinter Bäumen im Wald. Woher kam diese Angst?
Die Soldaten, die von Lastwagen springen. Naja, vor den Russen hatten wir alle Angst. Obwohl sie, meine Mutter hat für die Russen Uniformen gewaschen. Da haben wir dann Essen und Brot gekriegt und Suppe. Und meine beiden Tanten haben im Lager, also da, wo die Soldaten da untergebracht wurden in den großen Lagern, waren die Friseuse. Und dadurch kamen natürlich auch Russen zu uns nach Hause, haben ihre Uniformen geholt. Und es war sehr frei und sehr angenehm auch mit denen. Waren ja die einzigen Männer, die anderen waren noch im Krieg oder gefallen.
Das heißt, Ihre Angst war eigentlich unbegründet, aber trotzdem war sie da.
Naja, ich habe sie ja natürlich auch erlebt, als die ersten Russen, wir saßen im Luftschutzkeller in Zossen und da kamen die ersten Russen rein in den Keller. Und das war schon ganz schlimm, Soldaten kommen. Und dann ging noch, das war überhaupt ganz verrückt, ging noch so ein Schrei plötzlich, die Mongolen kommen. Und das muss wirklich ein kollektives Gedächtnis ausgelöst haben in uns. Diese Riesenangst vor Mongolen. Wir wussten nichts, was Mongolen ist, aber dieser Schrei, das ist noch von Chinggis Khan. Das hat sich im kollektiven Gedächtnis niedergesetzt. Davon bin ich fest überzeugt.
Sie haben gerade Ihre Tanten angesprochen, mit denen Sie zusammengelebt haben in Zossen. Ich glaube, die hatten eine ähnliche Begeisterung für Fotografie wie,
ja,
Sie selbst.
Die haben fotografiert, so wie früher viele fotografiert haben, die eine Kamera hatten und die Familie fotografiert haben. Das konnte man dann wegbringen, den Film, und dann kriegte man diese kleinen Fotos mit dem geribbelten Rand. Die haben wir schuhkartonweise gehabt. Ja, und von denen habe ich die Begeisterung für Fotografie geerbt. Mitsamt den Vorlagen dafür.
Also die Vorlagen aus dem Alltagsleben zu fotografieren.
Ja, ja. Freude und Übermut.
Wenn Sie Ihre Bilder betrachten, zeigen die ja den Moment einer Geschichte. Denken Sie manchmal darüber nach, wie diese Geschichte weitergegangen ist?
Ich hänge mehr an den Bildern als an den Geschichten. Ich frage mich zwar manchmal, wie die wohl jetzt aussehen und wie es ihnen geht, ob es ihnen gut geht, aber ich lebe eigentlich in der Zeit mit ihnen, wo ich die Fotos gemacht habe. Da sind die ganz, mir ganz wichtig, ganz nah. Ich habe so viele Verwandte. Die sind mir alle verwandt, die ich fotografiert habe. Das sind wie Cousins und Cousinen. Das ist, bleibt in mir. Und das habe ich. Aber dass ich jetzt in der Realität forschen würde, was aus denen geworden ist, das mache ich nicht. Mein Kopf ist doch sehr voll von dieser Riesenverwandtschaft.
Ihr Archiv mit über 230.000 Negativen, über 6.000 Filme, haben Sie der Akademie der Künste in Berlin geschenkt. Mit welchen Gefühlen ist das für Sie verbunden?
Mit sehr viel Freude, weil dadurch auch diese Last von mir fällt, dass ich verantwortlich bin für diese vielen Negative. In der Akademie sind so wunderbare Räume, da sind die in den richtig vorgeschriebenen, klimatisierten Räumen. Solange die hier gelagert haben, hatte ich immer, natürlich immer Angst, dass oben mal ein Rohrbruch ist und hier das Wasser durchläuft oder irgendwas. Und das ist schon eine Belastung. Also die merkt man nicht dauernd, weil man nicht dauernd dran denkt. Aber wenn man wieder hört, in der Nachbarschaft war wieder so mal so eine Überschwemmung, na, das ist was Gefährliches.
Ja, und so werden die Momente, die Sie mit diesen Menschen, die Sie fotografiert haben, bewahrt.
Ja.
Diese Momente, die Sie geteilt haben.
Ja, ja.
Frau Paris, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Besuch sein durften.
Aber gern.
Und wer die Bilder von Helga Paris persönlich betrachten möchte, noch bis zum 12. Januar ist die Ausstellung mit ihren Werken in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen.